Herzlich willkommen zum Podcast Die gesunde Praxis.
Der Podcast für alle, die entweder gesund bleiben oder gesund werden wollen.
Hallo Nina, wie geht's dir?
Hallo Sven, mir geht's gut, danke schön. Wie geht's dir?
Ja, ich habe mich gefragt, ob ich depressiv bin, wo wir ja heute über Depressionen sprechen, und heute ist ein guter Tag. Und ich habe mich aber auch gefragt, also in der Vergangenheit habe ich, glaube ich, noch niemals wirklich mit einer depressiven Person gearbeitet. Weil für mich jemand, der depressiv ist, es nicht schafft, zum Telefonhörer zu greifen, um einen Termin beim Therapeuten auszumachen, sondern wir haben früher im Rettungsdienst Depressive erlebt, die sind einfach nur noch in der Lage, gar nichts mehr zu machen, und dann kommen sie eben in eine Klinik. Das heißt, für wirkliche schwere Depressionen gibt es hervorragende Klinikaufenthalte, ein Sammelsurium an Nahrungsergänzungsmitteln aus der Pharmaindustrie und diverse mittelalterliche Behandlungsmethoden. Das ist also ein Bereich, über den wir uns keine Gedanken machen müssen, sondern wer sich in diesem Segment wiederfindet, der hat gute Chancen, eine angemessene Behandlung zu bekommen, die sicherlich auch dazu führt, dass man in der Klinik relativ schnell Gleichgesinnte, neue Freunde und Möglichkeiten der entweder Heilung oder Beendigung des Leidens erfährt, weil auch der Austausch in den Psychiatrien in Bezug auf mögliche Selbstmordtechniken wohl relativ verbreitet ist, habe ich gehört, nicht selbst erlebt. Oh, wow. Wie siehst du das?
Oh, wow. Ja, ich habe gleich schon zwei Fragen, die so bei mir aufploppen, wenn du das so erzählst. Und zwar, warum gibt es dann überhaupt Abstufungen zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Depression?
Weil man natürlich unterschiedlich abrechnet. Also alles, der ICD-10 zum Beispiel oder jetzt der ICD-11, hat ja nicht die Aufgabe, irgendwelche therapeutischen Vorschläge zu unterbreiten, sondern es sind lediglich Abrechnungsziffer für die Krankenkasse. Nicht mehr und nicht weniger. Und da muss man natürlich unterscheiden, muss ich viel Zeit investieren, weil jemand eine schwerere Symptomatik hat, oder weniger Zeit, weil jemand eine leichtere Symptomatik hat. Als kleine Anregung an die Hörer, ich würde niemals eine psychotherapeutische Behandlung über die Krankenkasse abrechnen. Immer nur privat. Weil zum einen die Krankenkasse natürlich das Ranking nach unten schiebt. Sobald man eine psychische Erkrankung hat, ist man kein investitionswürdiges Genmaterial mehr. Man kriegt auch zum Teil Probleme, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung aufgenommen zu werden, weil man mit psychischen Erkrankungen, das ist einfach nicht greifbar oftmals. Nee. Das, was wir so in der Praxis eigentlich antreffen, halte ich eher für eine Deprimiertheit. Ja, man ist einfach deprimiert, man ist nicht wirklich depressiv. Das Wort Depression kommt ja aus dem Lateinischen und heißt so viel wie niedergedrückt, heruntergedrückt, unterdrückt. Und da gehen ja auch im Körper biochemische Vorgänge vor sich, die man eben nicht einfach mit Chakra, guter Laune und ein bisschen Sonnenlicht wieder drehen kann. Wenn jemand wirklich schwer depressiv ist, halte ich es durchaus für sinnvoll, und das sollte jetzt vorne als Einführung nicht respektlos oder despektierlich klingen, sondern dann halte ich tatsächlich einen Klinikaufenthalt für sinnvoll und gut. Und ich kenne genug Fälle von Menschen, die einfach in einer guten Klinik untergekommen sind und dort auch Hilfe bekommen haben. Nur wenn ich danach wieder in mein altes Umfeld zurückgehe und sich nichts ändert, laufe ich natürlich auch Gefahr, dass ich wieder depressiv werde. Ja. Auch da, es gibt ja verschiedene Formen der Depression. Auch das hängt natürlich nochmal damit zusammen, wenn ich eine Wochenbettdepression habe, dann gehe ich davon aus, dass wenn ich die Wochenbettdepression überstanden habe, dann habe ich tatsächlich danach erstmal Ruhe bis zur nächsten Schwangerschaft zumindest mal. Wenn ich als Mann eine Wochenbettdepression habe, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Bei der Altersdepression zum Beispiel ist die Prognose, da wieder rauszukommen, manchmal sehr schwierig, weißt du, wenn du merkst, dass deine ganzen ehemaligen Freunde mittlerweile alle versterben, dass sich keiner mehr für das interessiert, was du zu sagen hast, jetzt im Zeitalter von Smartphones und allem Schnickschnack, du das Gefühl hast, deine Enkelkinder oder Kinder, die haben einfach überhaupt kein Interesse mehr, mit dir Kaffee und Kuchen zu sich zu nehmen und über die Katzenprobleme zu sprechen. Das ist einfach so. Das war vor 30 Jahren schon so. Also, dass es unterschiedliche Abstufungen gibt, aus meiner Sicht ist es natürlich unterschiedlich, wie schwer eine Depression ist, aber das ist auch tagesabhängig. Wenn es regnet oder wenn du gerade irgendwelche Hiobsbotschaften in den Nachrichten gelesen hast, ich meine, jetzt habe ich durch Zufall das mitbekommen, was da in Mannheim passiert ist, wenn man sich da intensiv mit beschäftigt, dann geht da natürlich schon die Stimmung runter, weil man sich fragt, was passiert gerade und warum muss so etwas sein? Warum auch gerade jetzt, wenn du, ich wohne jetzt nicht so weit weg von Mannheim, ich habe einen Bezug zu Mannheim, mein älterer Sohn wohnt in Mannheim, da, wo das passiert ist, habe ich zwei Häuser nebendran mal gewohnt, also das hat dann natürlich auch nochmal einen anderen Bezug, als wenn ich jetzt in Kiel wohne und dann denke, gut, Mannheim weiß noch nicht mal, wo das liegt. Ja. Und von daher sind das eben oftmals Abrechnungsgründe. Aber es hat keinerlei therapeutische Relevanz. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn ich eine bestimmte Diagnose laut ICD-10, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was der ICD-10 ist, das ist das quasi die Bibel der Therapeuten, der Psychotherapeuten und auch der Heilpraktiker, die klassifiziert, welche Krankheiten es gibt.
Genau,
und, ja. Ja, so, und wenn ich da irgendetwas drinstehen habe, es wurde jetzt auch geändert in vielerlei Hinsicht, in der Neuauflage, ändert sich ja auch ständig, dann hat das Abrechnungsgründe, aber man klickt jetzt nicht irgendwie auf im Internet auf einen Button und dann kriegt man einen Therapievorschlag. Das gibt es leider in der Psychotherapie nicht, dass man einmal ernsthaft festgestellt hat, welches therapeutische Vorgehen bei welcher Symptomatik am besten ist.
Dann lass uns doch heute vielleicht einfach mal darauf eingehen, was man tun kann, wenn man eben nicht so erkrankt ist, dass man einen Klinikaufenthalt benötigt. Weil für den Klinikaufenthalt sind wir vielleicht jetzt nicht gerade die Ansprechpartner. Wir wollen uns ja beschäftigen mit Menschen, die für die Gesundheit wichtig ist und für die Gesunderhaltung auch wichtig ist. Das heißt, genau. Was würdest du jemandem sagen, der in deine Praxis kommt und der sagt, Herr Frank, ich glaube, ich habe Depressionen?
Dann würde ich ihn erstmal fragen, wer das sagt und was eine Depression ist und was er schon gegoogelt hat in Bezug auf seine Symptome. Aber ich würde erstmal noch einen Schritt früher starten. Ich würde nämlich jedem Podcast-Hörer, der das Gefühl hat, dass er nicht depressiv ist, eher Anregungen geben, was er tun kann, dass das so bleibt.
Ja.
Und da gibt es aus meiner Sicht drei Aspekte, nämlich einmal es ist immer die körperliche Ebene, die psychische Ebene und das soziale Umfeld, in dem man sich bewegt. Das heißt, man sollte gucken, dass man jeden Tag sich so ernährt, dass sich der Körper wohlfühlt, dass er sich gut fühlt. Und man sollte genau darauf achten, welche Lebensmittel dazu führen, dass man sich nicht so gut fühlt. Denn der Körper gibt da ein ziemlich deutliches Signal. Und wenn jemand maximale Leistungsfähigkeit hat, dann ist das nichts Außergewöhnliches, sondern der Normalzustand. Das muss man wissen. Sobald ich nicht die maximale Leistungsfähigkeit in meinem Körper habe, das heißt, wenn ich nicht gut schlafe, wenn ich Atemnot bekomme, wenn ich bergauf laufe, wenn ich nicht mindestens 5 Kilometer am Stück joggen kann, wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann ist das nicht normal. Normal ist, dass man schläft traumhaft schläft, dass man problemlos 5 Kilometer joggen kann in einer halben Stunde und dass man komplett schmerzfrei ist. Das ist der Normalzustand und zwar egal, wie alt man ist. Das heißt, darauf achten, was tut dem Körper gut und was eben nicht. Und wer keine Idee hat, was dem Körper möglicherweise nicht gut tut und worauf man mal ein bisschen verzichten sollte, der kann ja dann gegebenenfalls sich bei uns melden. Das Zweite ist, was tut der Psyche gut? Also beispielsweise Kontakt zu diesen ganzen sozialen Medien einfach mal ausschalten und gucken, was passiert, wenn ich andere Dinge tue, Dinge, die meiner Seele gut tun, ein bisschen Müßiggang, also einfach mal die Seele baumeln lassen, ein gutes Buch lesen, Musik machen, also nicht hören, sondern aktiv machen nach Möglichkeit, singen, tanzen, was auch immer, irgendwas, was der Psyche gut tut. Etwas malen, etwas Kreatives tun, schreiben, Tagebuch schreiben. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, sich mindestens einmal am Tag mit Menschen umgeben, die einem gut tun, die man auch anrufen würde, wenn es einem schlecht geht, die nach deren Begegnung man sich besser fühlt als vorher. Und das ist etwas, das ich wirklich jeden Tag abhaken würde. Körperlich, seelisch und sozial. Ein Wohlfühl. Moment zu erleben. Denn wenn ich mal in diesem Strudel einer Deprimiertheit oder dann einer Depression drin bin, ist es schwieriger, wieder rauszukommen, weil nämlich das Denken und der Antrieb verlangsamt sind. Das ist so die Bequemlichkeit, die man ja auch oft bei ungesunden Lebensstilen hat. Das heißt, wenn ich ein gewisses Körpergewicht habe, dann motiviere ich mich natürlich nicht mehr so sehr, mich zu bewegen, weil es unangenehm ist. Wenn ich mich mit Lebensmitteln süchtig nach Zucker und Fett gemacht habe, dann ist es leichter, sich mit diesen ungesunden Sachen zu ernähren, als mal die Ernährung umzustellen. Und deswegen ist es wichtig, dass man diesen Punkt, an dem es kippt, erstmal vermeidet. Das ist der erste Schritt. Das zweite wäre dann, wenn jemand das tatsächlich so formuliert, ich habe den Eindruck, dass ich depressiv bin, dann würde ich mit ihm genau mal auflisten, welche Wohlfühlmomente und guten Momente er jeden Tag hat und würde die positiven Lebensmittel, die positiven Gedanken und die positiven Kontakte verstärken und zur Gewohnheit und Normalität werden lassen. Ja.
Ja, dazu kommen mir noch zwei Sachen. Das eine ist, dass der Körper vor allem von uns Frauen ja zyklusbedingt hormonellen Schwankungen unterliegt. Und ich das bei mir zum Beispiel festgestellt habe, dass wenn ich in dem Bereich bin, dass ich eher so auf meine Periode zugehe, ich dann nicht so viel Kraft habe, mehr Rückzug brauche, mehr Ruhe brauche, weil einfach der Körper in einem ja, Erneuerungsprozess ist, alle 4 Monate, alle 4 Monate, alle 4 Wochen. 4 Monate wäre ja mal klasse, ne? Auf jeden Fall habe ich früher sehr arg dagegen gearbeitet. Ne? Also auch arbeitsbedingt war das jetzt nicht unbedingt möglich, dass ich mich da zurückziehen konnte. Jetzt heute in der Selbstständigkeit ist es natürlich anders, kann ich mich flexibel so takten, wie ich das brauche. Was würdest du den Hörerinnen aus deiner langjährigen Erfahrung als Therapeutin mitgeben, wenn sowas nicht unbedingt umsetzbar ist, ne, dass sie da auf ihre Bedürfnisse hören können, weil sie einfach von äußeren Faktoren so eingestellt sind, dass es es nicht zulässt.
Also ich bin grundsätzlich ein Freund davon, das Tempo aus dem Alltag rauszunehmen, egal ob man seine Tage hat oder nicht, oder egal ob man es gerade braucht oder nicht. Ich sage immer, selbst wenn man Bäume ausreißen könnte, heißt es noch lange nicht, dass man es tun muss. Das heißt, wenn ich weiß aus Erfahrung, dass es einen bestimmten Zeitraum jeden Monat gibt, an dem ich einfach ein bisschen mehr nach mir gucken muss, dann sollte ich dieses nach mir gucken in meinen Alltag integrieren. Ja, ich meine, wie oft hört man das so abfällig, ah, hat sie wieder ihre Tage, ne? Oder ich habe auch schon erlebt, ja, ich habe gerade meine Strawberry Days und deswegen kann ich, weißt du, und dann denke ich mir einfach, dann gestalte doch deinen Lebensstil bitte so, dass du jederzeit deine Strawberry Days haben kannst, ohne dass es jedem an die Backe gebunden werden muss. Ja, weil das ist nämlich genau das, was dann auch dazu führt, dass man denkt, gut, diese ganzen Macho-Sprüche und genervten Sprüche, die man ja dann nicht nur von Machos, sondern auch von Frauen zu hören bekommt, wenn jemand sowas sagt. Also grundsätzlich, wenn ich, egal in welchem Bereich ich mal eine Pause brauche, wenn ich das Gefühl habe, es gibt immer mal wieder Phasen, an denen ich mehr für mich tun muss, dann ist das einfach ein Zeichen, dass ich im Alltag generell mehr für mich tun sollte. Bedeutet, nicht den Tag von früh bis spät durchzutakten, sondern Zeit zum Durchatmen einzuplanen. Und zwar jeden Tag.
Also aktive Pausen in den Alltag einzuplanen.
Nicht nur Pausen.
Oder die Aufgaben am Tag einfach geringer halten.
Ja, die Frequenz der Dinge, die man erledigen möchte am Tag, einfach auf ein Minimum zu beschränken. Ja, bevor ich mir eine To-Do-Liste schreibe mit 10 Dingen, von denen ich nur 3 schaffe, schreibe ich mir lieber eine To-Do-Liste mit einer Sache und freue mich, dass ich 3 gepackt habe hinterher.
Aber bescheißt du dich dann nicht selbst?
Wieso? Das Ergebnis bleibt das gleiche. Ich habe 3 Dinge geschafft, aber im ersten Fall bin ich frustriert, weil ich eigentlich 10 schaffen wollte und im zweiten Fall bin ich super stolz, weil ich nur 1 vorhatte.
Und wo schreibst du die anderen 7 Sachen hin? Oder beziehungsweise sind es ja dann irgendwie 9 Sachen? Schreibst du das auf deine Not-to-Do-List?
Nein, es ist ja so, dass ich, wenn ich jetzt eine Liste habe mit 10 Dingen, die ich tun muss, dann habe ich einfach über 10 Tage verteilt diese Dinge in meinem Kalender stehen und dann kommt eben auch erstmal nichts mehr drauf. Und es ist doch so, wie wenn du den ganzen Tag über WhatsApp erreichbar bist. Also sagen wir mal, du hast am Tag 50 WhatsApp-Nachrichten, die du schreibst oder beantwortest. Wenn du morgens einmal zu deinem Handy greifst und du siehst, dass du von 5 Leuten eine Nachricht bekommen hast, dann antwortest du diesen 5 Leuten, schreibst also exakt 5 Nachrichten und dann ignorierst du dein Handy bis abends oder bis zum nächsten Tag. Und am nächsten Tag hast du dann die Antworten von diesen 5 Leuten plus noch vielleicht 2 weitere und dann antwortest du da. Und die Leute gewöhnen sich daran, dass du nur einmal am Tag per WhatsApp erreichbar bist. Und dann schreiben die dir auch nicht ständig irgendwas. Du willst ja nicht mit 50 Leuten Brieffreundschaften über WhatsApp beginnen. Ja, sondern es gibt dann eine spezielle Zeit und das ist schwierig, sich da zu disziplinieren, weil natürlich das Belohnungssystem getriggert wird durch diesen ganzen technischen Kram. Da sind ja nicht umsonst Verhaltensforscher, die an der Entwicklung dieser iPhones mitarbeiten. Und da muss man sich dann einfach erstmal einen Plan machen und disziplinieren. Ich meine, als ich angefangen habe, keinen Fernseher mehr zu haben, musste ich mir auch erst mal 4 Wochen lang überlegen, was mache ich denn jetzt abends in der Zeit? Man kann früher ins Bett gehen, man kann in die Badewanne gehen, man kann was lesen, man kann sich um die Blumen kümmern oder einfach nur gute Gespräche führen. Man kann mal ein bisschen länger kochen, ein bisschen ausgiebiger essen, man kann sich eine Flasche Rotwein hinter die Binde kippen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, von denen manche gut sind, manche vielleicht überdenkungswürdig. Nur niemand von uns kann 24 Stunden Vollgas geben, auch nicht, wenn wir uns das gerne einreden. Und bevor das Leben an uns vorbeifliegt, sollten wir einfach gucken, dass wir verlangsamen. Ich gebe dir mal 2 Beispiele. Als die Corona-Lockdown-Zeit war, beziehungsweise während der Corona-Pandemie, waren die Autobahnen kaum noch frequentiert. Und es war möglich, von hier bis nach Leverkusen, wo Andreas wohnt, mit dem ich mich regelmäßig austausche, in einer Rekordgeschwindigkeit ohne nennenswerte Geschwindigkeitsverstöße zu kommen. So, wenn man das jetzt aber als Maßstab macht, jetzt, wo wieder Baustellen sind und wo wieder mehr Berufsverkehr ist, dann stresst das. Wenn man also annimmt, dass die Uhrzeit, die auf dem Navi angegeben wird, tatsächlich die ist, die auch der Realität entspricht, dann ist man gestresst. Wenn ich mein Auto gerade in der Reparatur habe und alle Aktivitäten zu Fuß erledigen muss, das heißt, ich laufe 2 Kilometer zum Supermarkt und zurück und das mache ich eine Woche lang, dann merke ich nach dieser einen Woche, wie viel mehr Ruhe in meinem Geist und in meinem Körper herrscht. Und sobald ich das Auto wieder habe, merke ich, dass ich mal eben schnell noch einkaufen fahre. Ja, vielleicht auch nur, weil ich nochmal Butter brauche abends. Das passiert mir nicht, wenn ich 2 Kilometer zum Supermarkt laufen muss. Da gehe ich wegen einem Stück Butter nicht nochmal los. Und so gibt es viele Bereiche, in denen man sagt, während der Schwangerschaft habe ich mir mehr Zeit genommen als Frau und habe es ruhiger angehen lassen. Warum muss ich denn dann, wenn das Kind in der Kita ist, wieder Vollgas geben? Also was bringt mir denn das an Mehrwert? Habe ich das Gefühl, dass ich als faul beurteilt werde? Habe ich von außen den Druck? Ja. Was motiviert mich denn, morgens gleich als allererstes Dinge zu tun, die schon dazu führen, dass ich in einen hektischen Alltag komme? Wenn du dir alleine anguckst, wie gestresst und wie hektisch morgens vor der Schule die Eltern ihre Kinder mit dem Auto hinbringen, das muss alles nicht sein. Und wenn man da mal so für sich ehrlich reflektiert, wie man die Ruhe rausnehmen kann, dann wirst du auch nicht so schnell depressiv. Denn wenn du Zeit hast zum klaren Denken im Laufe des Tages, wenn du das Leben genießen kannst, das Kochen genießen kannst, das Essen genießen kannst, den Abwasch genießen kannst, die Zeit mit deinen Kindern genießen kannst, die Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin genießen kannst, die Zeit für Sport genießen kannst, die Zeit für was auch immer, selbst die Zeit für Arbeit genießen kannst, dann hast du gar keine Basis für Depressionen. Und da fängt es aus meiner Sicht schon an.
Die Leute haben keine Zeit mehr.
Sie nehmen sich keine Zeit mehr.
Ja.
Aber wieso ist das so aus deiner Sicht?
Das ist auch etwas, was ich ganz oft so in Gesprächen höre, egal ob das mit Bekannten ist oder mit Klienten ist, ich habe keine Zeit dafür.
Mhm.
Und ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, ich glaube vom Dalai Lama, der mal gesagt haben soll, wenn du Zeit hast, dann solltest du 30 Minuten in der Natur verbringen und wenn du keine Zeit hast, dann 60.
Mhm.
Und das ist auch das, was ich festgestellt habe, wenn die Leute anfangen zu gucken, was ihnen gut tut, und daran muss man am Anfang tatsächlich erstmal arbeiten, überhaupt zu identifizieren, was einem denn gut tut, wo so Kraftquellen sind, ja, und wie ich die auch in meinen Alltag integrieren kann. Weil die Leute stehen schon irgendwie gestresst auf vom Wecker, den sie irgendwie 3-mal, 4-mal, 5-mal gesnoost haben, um sich dann aus dem Bett zu pellen und gestresst schon morgens aus dem Bett aufzustehen. Da hätte ich auch keine Lust aufzustehen morgens. Und wenn ich schon mit dem Gedanken ins Bett gehe, dass morgen früh der Wecker schon wieder um 6 Uhr klingelt und dann denke ich so, ach nee.
Ja, also ich merke auch, dass das auf die Kinder übertragen wird, ne? Dass man dieses ständige, ich habe keine Zeit, und dass mittlerweile Kinder sagen, ja, ich gucke noch ein bisschen Film, damit du noch Zeit hast für dies oder jenes. Ne? So, weil die Frage, spielen wir was zusammen, sowieso mit, ich habe gerade keine Zeit, beantwortet wird. Und ich finde das so schlimm, wenn man zu seinen Kindern sagen muss, ich habe keine Zeit, um mit dir zu spielen. Denn was kann denn bitte wichtiger sein, als mit seinem Kind Zeit zu verbringen? Und zwar gute Zeit. Das Kind ist in der Kita oder im Kindergarten, irgendwann in der Schule. Das ist doch genug Zeit, in der man diesen ganzen Quatsch machen kann, den man so machen möchte im Laufe des Tages. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich mit Jonathan im Urlaub war. Wir waren auf dem Campingplatz. So, und wir hätten eine Woche lang den ganzen Tag Fußball spielen können. Es war ein Traum für ihn.
Mhm.
Und ich habe für mich gesagt, ich habe mit ihm eine Vereinbarung gehabt. Ich habe gesagt, wenn es dort Kinder gibt, mit denen er lieber spielen möchte oder er etwas alleine machen möchte, dann greife ich ein bisschen zur Gitarre oder gucke vielleicht auch mal meine E-Mails an. Aber ansonsten haben wir 100% Zeit miteinander.
Schön.
Und ja, und dann kriegt man einfach mal so die Welt des Kindes eben auch mit und wie er da so was er so denkt und fühlt und braucht und was er gut findet.
Total spannend,
ja.
Wenn man sich mit Kindern tatsächlich einmal unterhält, so in die Welt einzutauchen und in Art und Weise, wie sie darüber denken und was sie beschäftigt und was für Ideen sie haben, wie die Welt funktioniert. Also ich bin immer total begeistert, wenn ich mit meinen Kindern spreche, wie lustig und wie humorvoll die Kinder sind und wie sie einem zeigen, wie viel Gutes es in der Welt gibt. Ja, gerade so die ganzen Medien, die ganze Berichterstattung ist immer nur voll von negativen Dingen. Und sich da wirklich dann mit so positiven, unschuldigen Wesen zu umgeben, wie den eigenen Kindern, und sich von denen nochmal die Welt zeigen zu lassen, ist einfach unfassbar schön. Also ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ja.
Woran glaubst du, liegt das, dass die Leute sich keine Zeit mehr nehmen?
Ich glaube, weil ganz oft suggeriert wird, dass irgendetwas fehlt im Leben. Die Menschen hetzen Dingen hinterher, von denen sie denken, dass sie sie brauchen, weil sie irgendwo gehört oder gesehen haben, dass dieser Mangel da ist. Aber sich wirklich bewusst zu machen, wofür man sich entschieden hat im Leben, für eine Familie, für einen Partner, für Kinder oder auch nicht, ja, für Zeit alleine oder auch nicht. Also es ist egal. Wir haben ja alle aktiv diese Entscheidung getroffen, bewusst oder unterbewusst. Die Entscheidung ist da. Und dann zu sehen, was es alles gibt im Leben, sich in der Wohnung einmal umzuschauen, was man sich alles ermöglicht hat. Wir leben in Hülle und Fülle. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben fließendes Wasser. Und ich will überhaupt jetzt gar nicht abgedroschen klingen und sagen, ja, aber anderen geht es viel schlechter oder andere haben viel weniger. Man kann ja auch mit wenig zufrieden sein. Und das zeigen ja so Bewegungen wie der Minimalismus, wirklich mit 50 Dingen leben, ja, und die Menschen sind glücklich damit, weil es sind Dinge, für die sie sich aktiv entschieden haben, etwas, was sie brauchen und etwas, was sie glücklich macht. Für jeden einzelnen Gegenstand in ihrem Leben und für jeden einzelnen Menschen in ihrem Leben. Und sich dahin zu bewegen, das Ganze langsamer anzugehen, das Ganze bewusster zu erleben, das eigene Leben zu erleben, anstatt ihm hinterherzulaufen und durchzuhetzen und von einem zum nächsten zu dem, was man noch braucht und zur Förderstunde des Kindes, weil es muss ja jetzt Klavier lernen und dies und das. Dieses Bild, was wir im Kopf haben, da dürfen wir uns einfach selber fragen, ist das das, was ich mir für mein Leben wünsche, oder ist es etwas, was ich irgendwie übernommen habe, was aber gar nicht mir entspricht.
Was du gerade gesagt hast mit diesen 50 Dingen, aber man ist zufrieden, das ist auch ein Aspekt, der bei der Vermeidung von Depressionen hilft, wenn man in seiner häuslichen Umgebung mal guckt und sagt, welches Teil, also Kleidungsstück, Wohnaccessoire, Buch, selbst Küchengeräte, zu welchem Teil kann ich eine Geschichte erzählen und zu welchem Teil habe ich eine positive emotionale Verbindung? Wenn ich beispielsweise hier so einen Kartoffelschäler habe und ich mich zweimal mit dem geschnitten habe oder er dreimal nicht funktioniert hat, fliegt er in den Müll. Und da ist es mir egal, ob ich den gerade nagelneu gekauft habe und das Ding 80 Euro gekostet hat. Es ist einfach etwas, was bei mir eine negative Grundstimmung hervorruft. Entweder bin ich zu doof, ihn anzuwenden, dann ist es einfach auch nichts, was in meiner Umgebung sein muss. Dinge, die mich überfordern, brauche ich auch nicht in meiner Umgebung.
Ja.
Oder es ist einfach schlechte Qualität oder schlecht erklärt. So, das heißt, wenn ich meine Umgebung danach abscanne, sind da Dinge, die mich glücklich machen, oder sind da Dinge, mit denen ich auch vielleicht ein komisches Gefühl habe, weil ich vielleicht irgend noch, was weiß ich, eine Bluse habe, die ich mal getragen habe, als ich meinen Ex kennengelernt habe. Also ich habe keine Blusen getragen, aber Ja, wenn ich jetzt irgendein Kleidungsstück hätte, das mir zum Geburtstag von einem Ex-Partner geschickt wurde, mit dem ich mittlerweile keinen Kontakt mehr habe, weil ich keinen mehr haben möchte. Oder irgendeine Bluse bei auf deren, oder ein Hemd, auf dem Fleck drauf ist. Und irgendwie scheue ich mich, dieses Hemd anzuziehen, weil ich mir einrede, dass jeder diesen Fleck sieht. Oder ich habe ein Handy zu Hause, das nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Und bin aber irgendwie so ein bisschen gehemmt, mir ein neues zu holen, weil ich Angst habe, dass Daten verloren gehen könnten oder der Aufwand, das neue einzurichten und sowas. Also es gibt so viele Aspekte. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, während wir telefonieren oder sprechen, neben mir eine Festplatte. Da sind ganz wichtige Daten drauf. Also eigentlich nicht, weil die Festplatte ja schon ewig rumliegt. Aber ich kriege diese Festplatte. Ich kriege den Zugang auf die Daten gerade nicht. Ich stecke die Festplatte an und ist eine größere, packt die auch an den Strom, dann muss ich an die Steckdose stecken. Ich schalte sie an und dann geht sie nach 5 oder 10 Sekunden wieder aus. Das heißt, ich komme im Moment nicht an die Daten dran, die ich im Moment gerade bräuchte, und ich habe sie nur auf dieser Festplatte. So, und ich habe dieser Festplatte jetzt noch diese Woche Zeit gegeben, sich in meinem Wohnumfeld aufzuhalten. Ansonsten werde ich damit in ein Geschäft gehen, in dem jemand weiß, wie man die Daten, die auf dieser Festplatte drauf sind, runterzieht und auf einem anderen Datenträger, der mir dann mehr Glück bereitet, mitnehmen. So, und so ist es mit allem. Wenn ich
Sind ja
in
auch
einer
Geschenke,
Unglück.
die mir gemacht bekommen, ja. Also wenn Oma Erna dir jetzt das Kristallservice geschenkt hat und du aber Kristallservice einfach nicht ausstehen kannst, ja, weil du lieber von Porzellantellern isst, dann ist es auch kein Geschenk, kein Objekt in deiner Umgebung, das du für dich behalten solltest, weil es gefällt dir nicht und nur weil du denkst, oh Gott, was könnte Tante Erna, Oma Erna jetzt denken, wenn ich das weitergebe, weiter verschenke, verkaufe, was auch immer damit tue. Das passiert ja alles nur in unserem Kopf. Und das ist so spannend, die Geschichten, die wir uns dazu erzählen, warum wir irgendwas nicht tun oder wieso wir etwas jetzt nicht machen können, da mal hinzuhören und so ein bisschen Bullshit-Bingo zu spielen, zu sagen, okay, wo habe ich mir jetzt schon wieder was erzählt? Warum habe ich mir das erzählt? Und was will ich mir eigentlich erzählen? Wie darf denn mein Leben aussehen? Und davon einfach mehr zu tun, anstatt die ganze Zeit Bullshit-Bingo zu spielen.
Wo ist für dich der Punkt, an dem du Tante Erna sagst, pass mal auf, Tante Erna, ich finde es total schön, dass du mir was schenken möchtest, nur das nimmst du bitte wieder mit, denn damit machst du, glaube ich, jemandem anderen eine größere Freude als mir. Kommt der Moment oder kommt der nicht?
Also bei mir kommt der schon lange. Früher war das nicht so. Also ich durfte da auch reinwachsen. Ist ja alles immer ein Prozess. Mittlerweile bin ich da sehr direkt. Wir haben zum Beispiel mit unserer Familie ausgemacht, dass wir den Kindern zu Weihnachten oder auch zu den Geburtstagen lieber eine größere Sache schenken, die sie sich von Herzen wünschen und da alle zusammen legen, ja, und was eben von diesem Geld nicht benötigt wird, kommt auf das Festgeldkonto oder wird angelegt oder wie auch immer. Aber dass nicht jeder irgendwie irgendwas schenkt, nur um was zu schenken. Es ist ja eine schöne Geste, dass man etwas geben möchte und zeigen möchte, wie gern man das Kind hat. Aber für mich ist das Geschenk, das beste Geschenk, was man machen kann, Zeit. Zeit miteinander, weil die Erinnerungen, die in der Zeit entstehen, die nehme ich ja für immer mit, ja. Und Gegenstände können irgendwann kaputt gehen, können irgendwann vielleicht an Bedeutung verlieren. Aber die Situation, die ich erlebe mit meinen Liebsten, die mir ein gutes Gefühl geben, auf die kann ich immer zugreifen.
Das, was du da gerade sagst, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Auch wieder, wir sind ja immer noch beim Thema Depression, um Depression zu vermeiden oder Depression bei anderen zu durchbrechen. Denn genau das gemeinsame Miterleben, soziale Interaktionen, besondere Dinge miteinander erleben, Gemeinsamkeiten, gemeinsam Geschichten erleben, das ist das, was im Gehirn auch zu Prozessen führt, die Depressionen vermeiden. Und ich meine, Nicht umsonst haben viele ältere Menschen das Gefühl der Vereinsamung und dadurch werden sie depressiv. Und die müssen jetzt auch nicht unbedingt hier mit ihr Bungee jumpen oder sonst irgendwas Aufregendes machen, sondern die sind froh, wenn sie einfach nur mal was von dir erfahren. Und die sind auch oft kognitiv nicht mehr in der Lage, sich irgendwie neue Sachen zu merken und erzählen dann immer wieder dieselben Geschichten. Ja, mein Gott, dann hört man sich halt immer wieder dieselben Geschichten an. Oder man macht es so wie bei King of Queens, Doug und Carrie, vielleicht kennst du die beiden. Ja, die haben ja den Arthur, den Schwiegervater.
Arthur.
Genau. Haben sie ja bei sich und die haben irgendwann einen Hundesitter beauftragt, mit ihm spazieren zu gehen und sich die Kriegsgeschichten von ihm anzuhören. Ja, das, bis solange es nicht rausgekommen ist, war das eine coole Sache. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was man sich beim Beziehungsaufbau zunutze machen kann, also Geschäftsbeziehung oder privater Beziehung. Je mehr Erlebnisräume man miteinander schafft, man trifft sich also irgendwo zum Frühstück, geht dann irgendwas besichtigen, trinkt woanders einen Kaffee, isst noch irgendwo zum Mittag, nimmt noch dann einen Cocktail. Also man hat 4, 5 verschiedene Orte, die man gemeinsam erlebt hat. Dann hat man das Gefühl, dass man sich schon viel besser kennt und eben solche Sachen führen dazu, dass die Synapsen sich neu verknüpfen und dadurch werden Depressionen eben auch entsprechend vermieden. Ja, man hat schöne Erinnerungen, positive Eindrücke.
Das ist ja das, was du auch gesagt hast anfangs, dass wenn wir aus so einem Umfeld rauskommen, zum Beispiel in eine Klinik und dort eben das Ganze in den Griff bekommen und dann wieder zurückgehen in unseren Alltag und dort dieselben Dinge tun, dieselben Menschen treffen, dieselben Gespräche führen, wie bevor wir dann eben den Ort gewechselt haben, dann habe ich ja in meinem Hirn die Strukturen, die gefestigt sind, die festige ich ja immer mehr. Ja, also ich stelle mir das immer vor, diese Synapsen, die sich ausbilden, da haben wir dann irgendwann diese Gap Junctions, diese festen Brücken, die entstehen, wenn wir diese Brücke immer wieder gehen. Am Anfang ist es nur so eine kleine Wackelbrücke, ja. Je öfter wir drüber gehen, dann wird es eine große Holzbrücke, dann wird es eine Steinbrücke, dann ist sie irgendwann richtig pompös, ja. Und dann ist es nicht so einfach, diese Gewohnheiten zu verändern, weil wir müssen ja neue Brücken bauen. Und die sind dann halt am Anfang klapprig und wackelig. Und je öfter wir uns entscheiden, aber über diese Brücken zu gehen, desto größer und fester und stärker werden die. Ja? Und deswegen finde ich es auch immer wichtig zu sagen, dass es überhaupt nicht verwerflich ist, wenn wir in so einem Veränderungsprozess sind, wenn wir neue Dinge für uns beschließen und die in unseren Alltag integrieren wollen, wenn dann doch mal die alte Brücke gegangen wird, weil die eben so groß und pompös ist, dann ist es in Ordnung. Aber ich darf immer in meinem Hinterkopf behalten, dass ich aktiv die Entscheidung treffen kann, jedes Mal wieder die neue Brücke zu gehen. Und die ebenso groß und pompös werden zu lassen wie die alte.
Ja. Glaubst du, dass es ein bestimmtes Alter oder so ein Entwicklungsstadium gibt, an dem es einfach keine neuen Brücken mehr gibt? Wo man einfach sagt, ich habe jetzt schon so viel in meinem Leben erlebt, ich habe auch einfach keine Lust mehr auf neue Brücken, ich will einfach nur noch meine Ruhe haben. Also ich meine, du bist Anfang 20, du kannst dir das nicht vorstellen, aber
alter Charmeur. ich glaube nicht. Ich glaube, dass auch ein 80-Jähriger, der sagt, ich möchte etwas verändern kann.
Wenn er es möchte.
Wenn er es möchte. Und da ist so der Schlüsselpunkt. Ich muss etwas verändern wollen. Ich brauche eine Motivation, ein Ziel, eine Vision, ein Bild in meinem Kopf, das mich antreibt, diese Veränderung in mein Leben ziehen zu wollen.
So, jetzt nehmen wir das Beispiel. Du hast einen 70-jährigen Mann, der war 40 Jahre verheiratet und seine Frau verstirbt jetzt an einer schweren Krankheit. Sehr dramatisch und sehr schnell. So. Und er sitzt jetzt einfach zu Hause. Die Familie wohnt in der Nähe. Zum Teil wohnt sie weiter weg. Und der sitzt jetzt einfach zu Hause, geht noch so arbeiten, morgens bis ungefähr 14 Uhr. Und dann kommt er nach Hause, kümmert sich ein bisschen um den Garten und ist jeden Abend deprimiert. Und jeden Abend am Trauern und jeden Abend leidet er unter dem Schmerz, unter diesem Verlust. Und wenn du ihn beobachtest, wenn die Familie ihn zum Beispiel mal eine Woche zum Urlaub einlädt oder so, dann, oder man sich mit ihm unterhält, dann kommt das Gespräch relativ schnell dahin, wie schlecht es ihm geht und dass das keiner nachvollziehen kann. Wie würdest du so jemanden aus deiner Spirale rausholen? Oder kann das überhaupt von außen passieren? Kann das nur von ihm heraus passieren? Nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel, wie es in den therapeutischen Sitzungen immer wieder vorkommt, wenn dann die 50-Jährigen ihre Eltern zur Therapie schleppen. Weil sie keinen Bock mehr haben, jeden Abend mit denen zu telefonieren und die auch das Gejammer und die Katzengespräche bei Kaffee und Kuchen nicht mehr ertragen können.
Ich glaube, was wir tun können, ist auch immer so Referenzen zu setzen. Ja, also wenn wir uns das so als großes Feld vorstellen und ich setze so einen Pfosten und sage, was haben Sie denn früher immer gern gemacht? Ne? Also dass man einfach mal guckt, okay, was hat denn früher Spaß gemacht? Was hat früher Freude bereitet? Wo hat er früher seine Kraftquellen gehabt? Ja?
Welche bei seiner Situation? Frau, alles nur mit seiner Frau zusammen. Immer wieder seine Frau und seine Frau und mit seiner Frau hat er und seine Frau hat. Und das war immer das Schönste und 40 Jahre lang. Und Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man 40 Jahre zusammengelebt hat und jetzt alleine ist und so weiter und so fort.
Aber es gab ja auch eine Zeit vor der Frau.
Ja, aber die Zeit mit der Frau, die war so schön und davor hat das Leben wenig Spaß gemacht und wenig Sinn gehabt. Und als er seine Frau kennengelernt, da ging das Leben erst richtig los. Weißt du, es ist, also nicht, ist manchmal nicht so einfach.
Also ja? Sein gutes Gefühl ist ja verknüpft mit der Frau und nicht mit den Dingen, die sie getan haben.
Ja, die gehört halt mit dazu. Es ist eng verbunden. Es gibt quasi die schönen Erlebnisse nicht ohne diese Frau.
Aber die schönen Erlebnisse waren ja auch da.
Ja, sie waren aber auch da, unter anderem deswegen da, weil er sie mit jemandem, den er liebte, gemeinsam erleben konnte. Ja, also ich sag mal, einem Eichhörnchen beim Nüsseklauen zuzugucken, macht zu zweit einfach mehr Spaß.
Absolut, dem Eichhörnchen die Nüsse zu klauen, macht zu zweit auch mehr Spaß.
Was hältst du von der Frage, warum bringen sie sich dann nicht einfach um? Wenn das Leben doch so furchtbar ist, warum bringen sie sich dann nicht einfach um? Um ihn aus der Reserve zu locken und darüber nachdenken zu lassen, was ihn eigentlich daran noch am Leben hält. Weißt du, was eigentlich der Grund ist, dass er noch weiterhin lebt, um seine Sichtweise zu ändern. Denn ich meine ganz ehrlich, jeder Mensch hat das Recht darauf, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und wenn man daran glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass man sich dann wieder trifft, ich meine, hey, los geht's. Wenn man so drauf ist, zu sagen, jetzt ist der Moment erreicht, meine Frau hat es nicht geschafft, weil sie schwer krank wurde, ich folge ihr jetzt. Ja? Oder dass man sagt, nein, ich habe sie ausreichend geliebt, um den Schmerz ertragen zu können, den mir der Verlust nach 40 Jahren Ehe bereitet. Und da gibt es noch Dinge, die mich am Leben halten, für die ich weiterlebe, für die Kinder, für die Enkelkinder, weil irgendjemand die Blumen gießen muss oder einfach nur, weil, keine Ahnung was, ja, man einfach gerne lebt auch und es dann punktuelle Momente gibt. Und das ist dann der Fokus auf diese punktuellen Momente, die einen eben am Leben erhalten, den man dann regeln sollte.
Ja, kann aber ich sehr gut nachvollziehen, aber hättest du nicht, oder ich frage anders, wie würdest du damit umgehen, wenn er sagt, ja, haben sie eigentlich recht?
Da würde ich sagen, sind sie echt so blauäugig, dass sie jemanden wie mich brauchen, um sie auf die Idee zu bringen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie brauchen mich nicht, um Ihnen zu sagen, dass Sie sich auch umbringen können. Sie haben schon oft genug selbst darüber nachgedacht, aber Sie haben es nicht getan und ich möchte von Ihnen wissen, warum. Und es ist gut, dass Sie es nicht getan haben. Weil Sie es nämlich nicht tun wollen. Und es ist für niemanden nachvollziehbar, wie belastend es ist, seine Frau nach 40 Jahren zu verlieren. Und es ist für Sie nicht nachvollziehbar, wie belastend es ist, sich ständig das Gejammer anzuhören. Das heißt, für jede Seite ist einfach nicht nachvollziehbar, wie es der anderen Seite geht. Und deswegen kann die Lösung nur aus Ihnen herauskommen. Da draußen gibt es niemanden, der Sie retten wird. Es gibt keine Frau, die 40 Jahre mit Ihnen verheiratet sein wird, die genauso ist wie Ihre jetzige Frau. Und Ihre verstorbene Frau wird auch nicht wiederkommen. Und Ihre Kinder werden nicht bei Ihnen einziehen und Ihre Enkelkinder auch nicht. Ja, der Lebensplan, den Sie hatten, vielleicht 100 zu werden mit Ihrer Frau und dann beim Bungee-Jumping gemeinsam aufzuschlagen, das funktioniert einfach nicht. Ja, das wird nicht passieren. Ne? Also ist doch die Frage, was hält Sie am Leben, was bringt Sie dazu, jeden Morgen aufzustehen? Und hören Sie auf, sich mit irgendwelchen Lügen zu betäuben. Und ich halte es auch für legitim, dass man sagt, also gestern Abend war ich kurz davor, mich umzubringen. Das halte ich für völlig legitim, weil es dann einfach so ist. Man hat es nicht getan und dann ist es doch auch in Ordnung.
Absolut. Ja,
umgekehrt eine Frau natürlich auch, weißt du, eine Frau, die dann es umgekehrt hat. Weißt du, und da bringt, glaube ich, auch so verhaltenstherapeutisch oder kognitiv irgendwie zu sagen, jetzt geh mal zum Rentnertreff oder such dir ein Hobby, kauf dir einen Goldfisch, geh mit dem schwimmen, das funktioniert alles nicht. Sondern man muss wirklich herausfinden, warum steht dieser Fregel jeden Morgen auf?
Ja, das ist so der innere Antrieb, den wir dann doch haben, ne? Die innere Motivation, die uns dazu bringt, das Leben zu genießen. Oh. Weil wir wieder klar kriegen, was wir überhaupt wollen vom Leben. Und dass genau das lebenswert ist.
Das ist ein schönes Schlusswort für heute, oder?
Finde ich auch.
Was wollen wir nächstes Mal machen?
Nächstes Mal würde ich super gerne über Phobien sprechen.
Prima. Dann sprechen wir nächstes Mal über Phobien, Flugangst, Höhenangst, Platzangst, Raumangst, Angst vor Spinnen, Angst vor Schlangen, Angst vor Kontaktlinsen, Angst vor Erdbeeren, Angst vor Fröschen. Angst vor was? Angst vor Töpfen?
Nein, Knöpfen. Auch Töpfe wären auch toll. Ja, aber ich habe Knöpfe gemeint. Ja,
Knöpfe.
Doch,
da ist
eine lustige Geschichte dazu.
Angst vor Fröschen, Angst vor Frauen, Angst vor Männern. Ja, super, dann machen wir das.
Prima.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Das nächste Mal. Ja. An alle Hörer eine schöne Zeit und bis ganz bald.
Bis dann. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Die gesunde Praxis.
Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuche unsere Webseite unter die-gesunde-praxis.de.